Sie hören einen Podcast von DRS1.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Und zwar über einen schönen Rotwein aus dem Fass, einen aus dem Barrique. Das klingt edel, aber wo Barrique draufsteht, ist nicht unbedingt Barrique 3. Was ist Barrique genau und warum stimmt es nicht immer, wenn es auf der Flasche steht? Wir reden darüber später in der Sendung. Zuerst geht es um eine gelbe Kontokarte. Das ist meistens eine von PostFinance. Und wer so eine hat, der sollte eigentlich rund um die Welt am Bankomat kann noch Bargeld beziehen. So verspricht es die Werbung. In der Praxis sieht es aber anders aus. Vor einem Monat hat Espresso darüber berichtet, dass es in Italien Probleme mit der Postcard gibt. Ein Beitrag, der Reaktionen ausgelöst hat, und zwar nicht nur bei Hörerinnen und Hörern, sondern auch bei PostFinance selber. Das Unternehmen ist in Italien nachforschen und ebenfalls auf Probleme gestossen. Tobias Fischer.
Die Situation ist mühsam. Da will man die Ferien im Ausland geniessen und sich entspannen. Und plötzlich gibt es Probleme, weil man mit der PostFinance-Karte kein Geld aus dem Bankomat bringt. Der Fall vom Südtirol, wo Espresso darüber berichtet hat, ist kein Einzelfall. Da zeigt eine ganze Reihe von Zuschriften von Hörerinnen und Hörern. Ein paar von ihnen sind mit der gelben Kontokarte gerade an mehreren Bankomaten gescheitert. Jemand hat darum die Ferien schon vorzeitig abbrechen wollen. Andere haben die Kollegen anpumpen oder mit Checks oder Kreditkarten Bargeld bezogen und für das höhere Gebühren zahlen. Es sind Fälle aus Italien, aber auch aus anderen Ländern. PostFinance selber ist in der Zwischenzeit am ursprünglichen Fall im Südtirol nachgegangen. So wie es der Sprecher Marc André vor einem Monat versprochen hat, nach der Aussage, es gebe kein generelles Problem in Italien.
Wir haben Mitarbeitenden abgeschickt auf Italien, in Südtirol, die während mehreren Tagen Bargeldbezüge mit der PostFinance-Karte bei verschiedenen Banken, bei verschiedenen Finanzinstituten und Geldausgabegeräten gemacht hat. Und da hat sich jetzt herausgestellt, dass man bei Bankomaten von der Raiffeisenkasse zum Teil Bezüge nicht funktionieren. Es gibt immer wieder Bezüge, die funktionieren, aber doch bei der Raiffeisenkasse haben wir eine erhöhte Anzahl können feststellen, die leider nicht funktioniert. Und das Problem gehen wir jetzt natürlich an und werden mit unseren internationalen Partnern sofort eine Lösung für das Problem suchen.
Bei der Südtiroler Raiffeisenkasse, die gegen 200 Filialen hat, gibt es also eine erhöhte Anzahl von Problemen. Das heisst aber nicht, dass es bei anderen Bankomaten und bei der Post im Ausland immer wieder funktionieren. Das zeigen Zuschriften von zum Teil ziemlich entnervten Hörern. Das hat aber auch der Test von PostFinance selber ergeben.
Also durchwegs funktioniert, hundertprozentig hat es nicht, aber das ist in dem Geschäft von den Bargeldbezügen im Ausland auch nie erreichbar, dass wir eine hundertprozentige Verfügbarkeit herstellen können.
Man muss aber das Verhältnis sehen, sagt der PostFinance-Sprecher Marc André.
PostFinance hat im letzten Jahr, im 2007, 1,5 Millionen Bargeldbezüge, erfolgreiche Bargeldbezüge im Ausland gehabt mit der PostFinance-Card. Auf der anderen Seite sind die Reklamationen oder die Hinweise der Kunden, die wir wirklich vertieft müssen abklären, belaufen sich um die 100 um. Also wir sind dort in einem Verhältnis von einem ganz, ganz tiefen Promillebereich.
Dass die Karte rund um die Welt funktioniert, da verspricht PostFinance zwar, garantieren können wir es aber nicht, so der Marc André. Und wenn es nicht klappt mit dem Geld rauslassen, geht PostFinance dem nahe zum raschen Lösung finden. Was heisst das im Fall von der Südtiroler Raiffeisenkasse?
Ich kann euch kein Zeitfenster sagen, bis wann dass wir dann eine Lösung werden haben mit dem Südtirol. Es ist so, bei den internationalen Bargeldbezügen, dass wir auf einen Partner nicht direkt losgehen können. Also wir können jetzt nicht mit der Raiffeisenkasse im Südtirol direkt Kontakt aufnehmen, sondern müssen das über das Netzwerk machen. Und da haben wir nicht alle Fäden selber in der Hand. Wir können jetzt sagen, in einer Woche haben wir eine Lösung, aber das wird prioritär behandelt und dann werden wir sicher im Zeitrahmen von ein paar Wochen werden wir sicher eine Lösung haben.
Nur, die Zeit der Herbstferien ist jetzt und PostFinance-Kunden, die auf Italien reisen, nehmen doch an, dass sie dort mit ihrer Karte Geld rauslassen können, so wie es verschiedene Kunden erwartet haben, bevor sie im Ausland enttäuscht worden sind und dann am Espresso geschrieben haben.
Ich war immer der Meinung, und dies laut Reklame der Post, dass die Postcard in ganz Europa gültig sei.
Oder?
Bei so intensiver Vorauswerbung ist so ein Versagen ziemlich peinlich.
Und?
Von der PostFinance bin ich enttäuscht, weil ich von einem seriösen und kundenfreundlichen Geldinstitut erwarte, dass es seine Kunden aufklärt und dies nicht erst nach der Reisesaison.
Der Marc André von PostFinance sagt dazu:
Also auf Kundenanfragen sagen wir jederzeit, dass wir die hundertprozentige Sicherheit nicht herbringen. Und wir sagen ja, wenn Kunden uns anrufen und fragen, ich gehe dort und dort in das Land in die Ferien, was soll ich an Reisezahlungsmittel mitnehmen, sagen wir auch immer darauf hinweisen, dass mehrere Reisezahlungsmittel sollen mitgenommen werden. Das heisst nicht nur die PostFinance-Karte, sondern auch eine Kreditkarte, Bargeld und auch Reisechecks oder eine Travel-Cash-Karte. Das sagen wir jederzeit unseren Kundinnen und Kunden so mitteilen.
Und so steht es auch in der Broschüre von PostFinance. Wie auch immer, wenn es wegen der gelben Kontokarte Probleme gibt im Ausland, dann kann PostFinance helfen.
Also wenn uns Kundinnen und Kunden kontaktieren, dass sie mit der PostFinance-Karte im Ausland nicht können Bargeld beziehen und dass sie darum ihre Kreditkarte haben müssen brauchen, die natürlich von den Gebühren her teurer ist. Also wenn sie uns das mitteilen, dann tun wir ihnen die Gebühren natürlich erlassen. Und wenn es wirklich ganz, ganz schlimm ist und es ist auch keine Kreditkarte vorhanden, dann tun wir auch eine Sofort-Bargeld-Transaktion veranlassen mit Western Union. Und das sind natürlich auch die Gebühren, die wir näher für die Kundinnen und Kunden übernehmen.
Wer Probleme nicht direkt aus der Ferien meldet, soll dann nachher von zuhause aus machen und sich für den genauen Zeitpunkt und den Namen vom Ort und der Bank, wo es nicht geklappt hat, aufschreiben. Eine Empfehlung, die durchaus auch den Kundinnen und Kunden von anderen Geldinstituten mal helfen können. Und das Gleiche gilt auch für den grundsätzlichen Tipp, dass man auf Auslandreisen nicht alles auf eine Karte setzen soll. Dass man also neben der Post- oder Bankkarte auch Kreditkarten, Bargeld, Schecks oder Travel-Cash-Karten mitnehmen soll. Jedes Zahlungsmittel hat seine Vor- und Nachteile und es gibt auch Fälle, wo allein die PostFinance-Karte weitergeholfen hat.
Also mehrfach absichern ist der Visa bei der Visa. Das war der Tobias Fischer.
Espresso.
Wenn auf der Flasche Barrique steht, dann ist nicht unbedingt Barrique drin. Warum der Wein aus dem Fass nicht unbedingt aus genau dem Fass kommt, gerade als nächstes im Espresso. Zuerst der Blick auf die Strasse. Traubenernte in der Schweiz, es ist wieder so weit. Nach dem Presso muss dann der Wein reifen und das kann er auf ganz verschiedene Art und Weise. Zum Beispiel kann er das in Eichenfässer und wenn ein Eichenfass eine bestimmte Größe hat, nämlich genau 225 Liter, dann redet man von einem Barrique. Aber Achtung, der Barrique-Geschmack alleinig, der heisst noch lange nicht, dass der Wein auch in einem Holzfass wirklich drin war. Bei mir im Studio ist der Crispin Zimmermann. Crispin Zimmermann, wieso kann man sich denn nicht auf den Geschmack verlassen?
Ja, das Kälter ist schon lange eine Wissenschaft, wo viel Technologie zum Einsatz kommt. Und so gibt es neben den traditionellen Methoden eben auch andere Techniken, wie ein Wein zu dem typischen Barrique-Geschmack, zu dieser Note kann kommen, dem eichigen, dem vanilleartigen Gau. Vor allem in den grossen Weinanbaugebieten im Ausland, zum Beispiel in den USA, wäre es gar nicht möglich, alle Wein Holzfässer einzulagern. Und darum tut man dort den Holzgeschmack Geschmack auf andere Arten zuführen.
Zu den Techniken, da kann man vielleicht später dann noch genauer drüber reden. Schauen wir zuerst mal die traditionelle Art an. Da muss zuerst einmal ein Barrique-Fass gemacht werden. Und das von einem Küfer. Und der Beruf von dem Küfer, der trifft man in der Schweiz eigentlich nur noch ganz, ganz selten an. Ihr seid in Berneck im St. Galler Rheintal gewesen.
Genau, und zwar zusammen mit dem Winzer Kaspar Wettli aus Berneck. Wir sind die Küferei von Martin Thurn hergegangen. Die Küferei, die gibt es schon seit 5 Generationen. Und wo wir in die Werkstatt hineingelaufen sind, ist der Martin Thurn her gerade an der Maschine gestanden.
In der Werkstatt sieht es aus wie in einer Schreinerei, kann man eigentlich sagen. Sagen stehen umeinander, Bretter, Werkzeuge, es schmeckt natürlich nach Holz. Und der Küfer, der übrigens einer der jüngsten oder wahrscheinlich der jüngste Küfer überhaupt ist in der Schweiz, nämlich mit 25, der Martin Thurnherr, ist jetzt auch von der Maschine hier angekommen. Herr Thurnherr, kann man überhaupt noch leben, wenn man Küfer ist in der heutigen Zeit?
Wohl, also, man kann sehr gut leben davon. Weil nach wie vor wird das Holzfass wieder je mehr gefolgt als vorher naht.
Vor uns steht jetzt so ein grosses Fass, wenn man drauf klopft. Es ist stabil, es sieht gut aus, es ist helles Holz. Was haben Sie da für Holz und wie tun Sie das bearbeiten?
Das ist Schweizer Eiche. Die Schweizer Eiche gehe ich beim Förster im Wald raus selber einkaufen. Ich gehe den ganzen Stamm anschauen, dann wird er dann geführt, wird gespalten, aufgefräst und dann wird er von außen gelagert, bei Wind und Wetter.
Und die Eiche, das gibt nachher das Barrique-Fass. Herr Wettli, Sie als Winzer, als Önologe und als Kellermeister, alles in einem. Was ist das, ein Barrique? Was gibt es nachher für ein Wein?
Das Barrique ist zuerst mal von der Größe her ist ein Mass, das sind 225 Liter. Das zweite ist, man versucht eigentlich zwei Sachen zu erreichen. Erstens einmal eine Aromatisierung vom Wein, wenn dann die, wo durch den Brand nachher die Vanillenoten dann in den Wein reinkommt. Und das zweite ist natürlich durch die Größe vom Fass haben wir eine relativ grosse Oberfläche und das ist natürlich für die Rotweinreifung sehr vorteilhaft.
Der Wein, der nimmt also dann den Geschmack vom Eichenfass an. Crispin Zimmermann, was braucht es denn für einen Arbeitsschritt, bis es so ein Fass gibt?
Ja, das Fass machen, das ist ein uraltes Handwerk, das heute, abgesehen von der modernen Maschine, praktisch immer noch gleich wie auch noch dazumal funktioniert. Verschiedene Holzlatten werden von Metallbändern zusammengehoben, Boden und Deckel drauf und fertig ist das Fass. Ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Als erstes muss jede Holzlatte, der Küfer sagt, diesen Latten tauben, gekoppelt und geschliffen werden. Als Vergleich kann man sich eine Ananasscheibe, die man vielleicht zum Dessert würde nehmen, aus der Büchse vorstellen und dort mal die Stückchen anschauen. Auch dort sind die Stückchen ein bisschen abgerundet, dass alles zusammenheben und eine harmonische, runde Form gibt. Und genau so passiert es eben mit den einzelnen Tauben, mit diesen Holzlatten. Rund um die Tauben kommen jetzt Stahlreifen und wie die zusammenheben, dann das ganze Konstrukt, das erklärt uns der Küfer Martin Turner jetzt.
Das Fass hebt eine Art mit einem Reif zusammen. Das ist ein feuerverzinkter Bandstahl, wo wir die ganze Rolle kaufen, tun es ablängen, lochen und dann kann man sie so drauf tun und dann, antreiben mit dem Hammer und setzen und kann man so draufschlagen. Bis der Reif satt ist. Bei einem grossen Fass muss man natürlich mit anderen Hämmern dahinter.
Das macht man zuerst nur auf der einen Seite. Dann sieht das Fass aus wie eine halboffene Blume. Jetzt stellt man das halboffene Fass dann über ein kleines Feuerli, tut das Holz aufheizen und zwischendrin immer wieder mit Wasser abkühlen. So wird das Holz weich und man kann das Fass dann auch auf der anderen offenen Seite dann nahtlos zusammenziehen, bis eben die typische Fassform gibt. Dann gibt es nochmals ein Feuer und zwar wird das Fass inwendig ganz leicht ausbrennt. Toasten, sagt man dem. Das ist wichtig für den Geschmack des Weins, erklärt der Küfer Martin Turner.
Die Hitze geht ins Holz rein, schön langsam und so entsteht dann auch die Karamellisierung und das Holz wird dann leicht Nussbau.
Kasper Wettli, was schmeckt man alles vom Fass dann im Wein?
Das gibt nachher die Vanillaromatik, die sehr unterschiedlich kann sein, je nach Stärke des Brand oder auch je nach Herkunft oder Eichensorte. Und da gibt es eine ganze Geschichte darüber. Da hat man nämlich in der Fachhochschule in Jean-Jean, Nyon, hat man seit mehreren Jahren Untersuchungen durchgeführt in dem Land, wo sind die Standorte für so Eichen, die Stieleichen, die Traubeneichen, und wie kann man es wo einsetzen, zu welchem Wein passt es, zu einem Weisswein, zu einem Rotwein. Und in Zukunft werden die Fässchen auch zertifiziert. Sie kommen mit einem Stempel über, mit einem Eichelherd drauf, also so ein Brand mit einem Eichelherd drauf und den Nummern, wo eigentlich die Rückverfolgbarkeit eigentlich sichergestellt ist und wo man dann auch jederzeit schauen kann, welches Fass hat sich wo und wie bewährt.
Und was ist denn speziell an der Eiche? Wieso nimmt man da nicht irgendein anderes Herdholz?
Es ist durchaus möglich, dass man auch andere Hölzer verwendet. Man sieht im Süden etwa mal, dass man mit Kastanienholz arbeitet. Im Osten sieht man auch mal, dass man aus Akazienholzfässer baut. Das gibt ein ganz spezielles Aroma wieder. Das ist dann vor allem mit einem Chardonnay zum Beispiel, mit Traubensorten Chardonnay zusammen, ist das Ganze etwas Interessantes.
Also verschiedenste Fässer. Zurück zur Herstellung von Eichenfass. Das ist jetzt fast fertig. Was fehlt denn noch?
Ja, Deckel und Boden kommen eben noch drauf. Ein Loch wird noch gebohrt, sogenannte Spundloch. Und dort drinnen gibt es noch einen Zapfen und fertig.
Bis ein Fass fertig ist, da braucht es also einen, kann man sagen, rechten Aufwand von wirklich mehreren Tagen, bis das gemacht ist. Was kostet denn so ein neues Barrique-Fass?
Beim Martin Turner in Bernegg etwas über 800 Franken. Und für den Wein braucht man dann so ein Fass etwa 3 bis 4 Jahre. Dann ist der Geschmack aus dem Holz ein bisschen draussen. Und darum ist dann auch für die Barrique-Lagerung nicht mehr ganz so interessant.
Jetzt haben wir es vorher gehört. So ein Fass, das hat Platz für genau 225 Liter Wein. In einem grossen Weinbaugebiet braucht man also x von diesen Fässern. Das kann bald mal recht teuer werden. Aber ihr habt gesagt, es braucht nicht unbedingt ein Holzfass, um ein Wein machen, was ein Barrique-Note, ein Barrique-Geschmack hat.
Ja, zum Beispiel beim Wein aus Übersee ist es gang und gäbe, dass man den Wein grossen, günstigeren Stahltank ausreifen lässt und den Holzgeschmack zum Beispiel mit einem Sirup oder mit einem Pulver dazugibt. Sehr populär ist es auch, dass man den Tank inwendig mit ein bisschen Holz auskleiden oder dass man einen Sack mit Holzstückchen, sogenannten Eichenschnitzel, in Wein hinein gibt und drin schwimmen lassen, sodass das Holz einen Teil vom Geschmack dann abgibt. 2005 hat die Schweiz mit der EU und den USA ein Weinhandelsabkommen abgeschlossen und dort ist festgelegt, dass diese Methode mit dem Säckchen, mit den Eichenschnitzel seit Anfangs 07 dann auch bei uns erlaubt ist.
Weiss man denn jetzt als Konsument schon, wie viel von dem Wein in der Schweiz das jetzt schon mit diesen Holzschnitzel aromatisiert ist?
Ja, genaue Zahlen dazu gibt's keine, weil der diesjährige Wein wäre erst dann der zweite Jahrgang, wo das Ganze erlaubt wäre. Die Schweiz hat auch keine typische Barrique-Kultur wie andere Länder und darum schätzen die Verkäufer den Anteil als sehr, sehr klein ein. Man darf aber annehmen, dass der ein oder andere Winzer sicher die Gelegenheit wird nutzen und mit neuen Geschmäckern experimentieren. In welchem Umfang das wird sein und dass die Winzer das machen dürfen, das ist von Kanton zu Kanton dann wieder anders geregelt. Im Kanton Wallis oder im Kanton Neuenburg darf man zum Beispiel nur mit Eichenschnitzel arbeiten, wenn man dann die Ursprungsbezeichnung AOC, also Appellation Origine Contrôlée, nicht auf die Etikette schreibt. Nichts von so Einschränkungen will man hingegen gerade im Nachbarkanton, Kanton Watt wissen oder auch ganz im Norden der Schweiz, im Kanton Schaffhausen. Dort ist man zum Schluss gekommen, dass man die Winzer nicht verbieten mit diesen Eichenschnitzel zu arbeiten. Der Dienstleiter vom Landwirtschaftsamt, der Herbert Neukampf, erklärt.
Gut, wir haben da diskutiert im sogenannten Weinforum, das wir haben im Kanton Schaffhausen. Und da hat man eindeutig gesagt, wenn jemand will, Holzschnitzel reintun will, so kann er das machen. Am Schluss entscheidet der Markt bzw. Konsument über Erfolg oder Misserfolg.
Wie im Barrique oder mit Barrique-Geschmack, das kann man absolut sagen, ist ja absolut im Trend und ist sehr beliebt. Die Meinungen über Fässer und Holzschnitzel liegen allerdings ziemlich weit auseinander. Was ist denn jetzt genau der Streitpunkt?
Ja, bei dieser Kontroverse steht primär nicht der Geschmack vom Wein, sondern die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Es ist natürlich einfacher, es geht viel schneller und ist viel günstiger mit so Holzschnitzel zu arbeiten und manch einer kann so ein bisschen vorgaukeln, er hätte da einen teuren Wein gemacht und einen besseren Preis verlangen. Das Problem liegt darum bei der Deklarierung. Das ist ein grosses Wirrwarr momentan. In der Schweiz gilt zwar, wo Barrique draufsteht, muss auch Wein aus Barrique-Fässern drin sein, aber die Veredelung mit Holzschnitzel, die muss nie nicht deklariert werden. Noch viel komplizierter ist es beim internationalen Wein, dort gibt es von Land zu Land wieder ganz eigene Vorschriften. Konsumentenvereinigungen und zum Beispiel auch der Deutsch-Schweizer Weinbauernverband hätten darum am liebsten, dass alle Flaschen klar deklariert sind und das, wo Barrique draufsteht, auch wirklich nur Wein aus Eichenholzfässern drin ist. So eine internationale Deklaration sind aber fast nicht umsetzbar, heisst es beim BAG, dem Bundesamt für Gesundheit, der Leiter der Abteilung Lebensmittelsicherheit, Michael Beer.
Das ist darum schwierig, weil es weder in der EU noch in der Schweiz eine Definition von Barrique gibt. Was heisst eigentlich Barrique? Darum brauchen wir in Schweizer Täuschungsartikel. Das heisst, wenn eben ein Wein nicht im Barrique oder im Fass war, dann darf auch kein Hinweis auf Holzbehälter wie Barrique oder Fass gemacht werden.
Um auch den Wein aus dem Ausland und natürlich auch den Schweizer Wein besser zu kontrollieren, hat das BAG darum jetzt aber ein extra Forschungsprojekt lanciert. Nochmal der Michael Beer.
Das wird man natürlich auch analytisch anweisen können, dass man eben unterscheiden kann, ob jetzt der Wein im Barrique oder Fass war oder ob es mehr Eichenspäne sind, wo der Geschmack herkommt. Und darum wird man die Analytik verbessern, um zu schauen, dass man das auch analytisch unterscheiden kann. Da sind wir einer der Partner zusammen mit der Landwirtschaftsforschungsanstalt und der Fachhochschule.
Also das muss dann klar gesehen. Wenn ich jetzt im Laden stehe, vor diesen Hunderten zum Teil von Weinflaschen, wie kann ich denn unterscheiden, woher weiss ich, woher der Barrique-Geschmack kommt, wie er ist gemacht wurde?
Ja, beim Schweizer Wein, wie angetönt, ist es relativ klar, wenn das Wort Barrique auf der Etikette steht, dann ist der Wein auch im Barrique-Fass gewesen. So ist die Regel. Beim ausländischen Wein, ja, da ist es für den Laien enorm schwierig herauszufinden, wie der Wein dann zu seinem Holzgeschmack gekommen ist. Je nach Land steht wieder etwas ganz anderes auf der Etikette. Auf den Amerikaner steht manchmal zum Beispiel oaked drauf, also geeicht. Und da ist zum Beispiel ganz klar, dass dann da nachgeholfen worden ist mit so Eichenschnitzel, was auch sollte einleuchten, dass günstiger Wein mit Holzaroma ziemlich sicher nie in einem Fass drin war. Das muss aber nicht heissen, dass das schlechter Wein ist, ganz im Gegenteil. Das Wort Barrique ist in letzter Zeit einfach dermassen als Schlagwort populär geworden, dass Produzenten aus Anbaugebieten mit traditionellen Fasskulturen, wie zum Beispiel einem Bordeaux oder Burgunder, gar verzichtet, etwas in Sachen Barrique auf ihre Etiketten zu schreiben. Bei dem ganzen Wirrwarr schadet sicher nicht, wenn man beim Weinverkäufer einmal nachfragt, ob er denn eigentlich weiss, wie der Wein zu seinem Geschmack gekommen ist.
Und wenn es mal nicht so ein feiner ist, dann stellt man einfach einen Palmwein wie und er wird besser. Letztendlich. Der Crispin Zimmermann über den Barrique-Wein, der aber nicht immer wirklich aus dem Holzfass kommt. Und jetzt so zur Rechtsfrage, wie immer am Mittwoch. Die heutige Rechtsfrage, die kommt von einem Hörer, der lieber wollte anonym bleiben. Er stellt dieser Rechtsexpertin, der Doris Slongo, folgende Frage.
Wer ist stimmt das so?
Ist das?
Nicht recht?
Stimmt das? Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen. Espresso gibt Antwort. Ich arbeite in einer Autowerkstatt. In dieser habe ich vor kurzem bei meinem privaten Auto die Batterie wechseln lassen. Mein Arbeitgeber hat mir anschließend, nebst den Kosten für die Batterie, 36 Franken in Rechnung gestellt für den Arbeitsaufwand meines Kollegen. Dass ich als Angestellter für einige Handgriffe bezahlen soll wie ein normaler Kunde, hat mich enttäuscht. Ich habe darum mit dem Bezahlen der Rechnung etwas zugewartet. Jetzt aber hat mein Arbeitgeber die 36 Franken ohne Vorankündigung von meinem Lohn abgezogen. Frau Slongo, darf er das?
Das sind gerade zwei Fragen. Die eine ist, darf der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer eine Dienstleistung von seinem Betrieb da, also zum Beispiel das Auswechseln von den Batterien, voll in Rechnung stellen, so, wenn er es irgendeinem Kunden würde? Und da ist die Antwort, ja. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, eine Leistung, die er dem Arbeitnehmer gibt, aus seinem Betrieb heraus günstiger zu geben. Es sei denn, man hätte es vorher anders abgemacht. Und die zweite Frage ist, darf ein Arbeitgeber ein Guthaben, das er gegenüber dem Arbeitnehmer hat, mit seinem Lohn verrechnen, das heisst vom Lohn abziehen? Auch da ist die Antwort grundsätzlich ja. Wenn der Hörer die Rechnung nicht zahlt, dann darf der Arbeitgeber die 36 Franken vom Lohn abziehen. Das gilt bei diesem kleinen Betrag, aber das gilt nicht unbeschränkt bei grösseren Beträgen. Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer nämlich mindestens sein Existenzminimum als Lohn auszahlen. Und das Existenzminimum, das umfasst die Miete, das umfasst Essen, Kleider, Krankenkassen oder andere Versicherungen und auch zum Beispiel Kosten für den Arbeitsweg. Und die Höhe, die kann von Kanton zu Kanton variieren. Davon gibt es eine Ausnahme. Wenn nämlich der Arbeitnehmer der Arbeitgeber vorsätzlich schädigt, dann darf der Arbeitgeber seine Schadenersatzforderung gegenüber dem Arbeitnehmer voll vom Lohn abziehen.
Der sei Rechtsexpertin Doris Slongo.
Espresso.
Espresso, das Konsummagazin von der sei gibt es immer auch im Internet, und zwar unter deraseis.ch.
Espresso.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.